Das Fest Navaratri heißt die neun Nächte der Göttin. Nava, neun. Ratri, Nächte. Oder die Nacht. Und in diesen neun Nächten werden traditionell in den ersten drei Nächten die Göttin Durga gefeiert und sehr verehrt. In den zweiten drei Nächten wird die Göttin Lakshmi verehrt und im dritten Abschnitt in der Nacht 7, 8 und 9 wird Devi als Saraswati, als die Manifestation als Saraswati in der Form von Saraswati verehrt. Und anlässlich dazu möchte ich euch die Geschichte erzählen, wie Saraswati geboren wurde, wie sie in die Welt kam. Sie ist mir sehr nah, ich finde die faszinierend und liebe ihre Attribute. Sie ist verbunden ganz besonders mit vedischen Lernen, vedischen Mantren und natürlich Sanskrit. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mich zu Saraswati hingezogen fühle. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Ja, und der Monat Magha, wie ich es schon angedeutet hatte, steht ganz im Zeichen von Saraswati. Und deshalb wollen wir jetzt auch ganz viel über sie sprechen. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass es eben in den Veden noch ganz andere Götter gab, als wir heute verehren, zum Teil. Also in den Veden haben wir Naturgötter meistens, ja. Surya ist so ein vedischer alter Gott, oder Savitri, der auch mit Licht in Verbindung gebracht wird, der Erzeuger, der Lichtbringer, dann haben wir den Gott Agni, Feuer und so weiter, Vayu, der Wind. Also in den Veden haben wir noch nicht Shiva, Vishnu und Ganesha. Diese Götter, diese Formen und auch die sich darum rankenden Geschichten in der Mythologie, die kommen erst später in der Purana-Zeit, also in der Zeit der alten Volksgeschichten. Die werden aber ganz gut mit den Veden dann verflochten, so wie das die Inder auch gut können. Und die tragen sich eben, diese puranischen Geschichten tragen sich durch alle möglichen Zeiten. Aber Saraswati, sie ist wirklich schon erwähnt, auch in den Veden und sogar schon im Rig Veda. Und deswegen ist sie schon so eine alte Göttin und hat eben so diese ganz alte Anbindung an die vedische Zeit, an die Veden als älteste Texte und als wirklich das Fundament der indischen Tradition. Ich habe mal das gesagt, das ist wie der Nährboden. Also wir haben dann den Dschungel, alles was da drauf wächst, das sind dann alle Traditionen, die es heutzutage so gibt, aber der Nährboden, was alles sozusagen bereitet hat, so könnte man die Veden bezeichnen. Also das ist wirklich das Fundament und auch für die indische Kultur sozusagen das, was das alte Wissen und eben die Weisheit ist. Deswegen ist Saraswati natürlich auch eine Göttin, die sehr verehrt wird. Und es gibt eine alte Geschichte, eben auch über ihre Entstehung. Sozusagen mythologisch wurde dann in der späteren Zeit in den Purana-Geschichten dann eben auch eine schöne Geschichte tradiert, die man, wie man dann sagt, okay, wie ist denn eigentlich diese Saraswati geboren worden? Wie kam sie in die Welt? Die Geschichte habe ich sehr lang erzählt im Sanskrit-Kurs, um sozusagen eben auch auf das Sanskrit vorzubereiten. Versuche es ein bisschen abzukürzen, um euch zu zeigen, welche Bedeutung sie da so hat. Es geht darum, dass der Gott Brahma eben am Ende eines Schöpfungszyklus ist ja der Brahma wieder der, der neu kreiert. Wir haben Vishnu, den Erhalter, wir haben Shiva, den, der die Transformation, die Auflösung vorantreibt. Und Brahma ist wieder der Gott, der dann nach dem Zyklus des Universums wieder die Erde und den Kosmos neu schöpft. Und er sitzt so ein bisschen ratlos und dieses Mal will ihm nichts richtig gelingen. Um es salopp zu sagen, er war so uninspiriert und er konnte nicht kreieren. Und jetzt kommt Saraswati ins Spiel, denn als Brahma sich einen Moment nochmal sammelte, nach innen schauend, passend auch zum Monat Magga und dem Thema der Meditation, wirklich auch innehält, öffnete er seinen Mund und atmete ganz tief und laut ein Om, ein ganz langes Om, so einen richtigen schönen Shabda Brahma, also so einen richtigen schönen Klang ins Universum, schickte die Vibration raus. Und als er die Augen eben geöffnet hatte und am Ende dieses Om-Lautes stand eben plötzlich ein wunderschönes, weißes, in weiße Gewänder gehülltes Wesen vor ihm, eine wunderschöne Göttin. Und das ist unsere Saraswati. Und Brahma war so verzückt von ihr und verzaubert, weil sie eben so strahlend und so majestätisch ist und auch wie 1000 helle Sonnen ihm leuchtet, dass er wirklich nichts weiter konnte als erstmal staunen und sich fragen, wer bist du? Wie bist du vor mir erschienen? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur ein Om ausgesprochen. Ja, und dann sagt sie eben so, okay. Lieber Herr Brahma, lieber Brahma, ich bin Saraswati, ich bin die Inspiration schlechthin. Ich bin die göttliche Inspiration und du hast doch um Inspiration gebeten, oder nicht? Und jetzt hast du sie erhalten. Und ich bin das Göttliche, ich bin wie das kosmische weiße Rauschen. Das klingt so schön. Das sagt sie. Ich bin der heilige Klang, mit dem du jetzt alles erschaffen wirst. Und da hören wir schon raus, bei Saraswati geht es auch um die Qualität von Klang und eben Vibration. Und das ist ja auch eine der Grundsäulen in der Yoga-Tradition, auch in der indischen Tradition. Einerseits das Hören, also Hören von Weisheiten, von den Veden, die ja nur mündlich übertragen werden, aber auch das Hören von Mantra, die Kraft der Vibrationen, ne? Und das kommt schon mit ihr. Und eben, sie wurde ja durch eine Vibration eben auch erst manifestiert und sozusagen kam dann in ihre äußere Form. Und all das hat mit dem Klang zu tun, der ja wirklich als oberste Priorität auch angesehen wird. Sozusagen, der Klang hat immer Vorrang zu allem anderen. Und eben, auch wenn wir an die Veden denken, sind die Götter noch bilderlos. All die Bilder, die wir heute oder die Murtis, die wir heute haben, die gab es damals noch nicht, weil eben der Text erstmal nur mündlich weitergegeben wurde. Es wurden keine Bücher illustriert und es wurden auch noch keine Statuen, keine Murtis gebaut, sondern wir hatten erstmal nur den Klang und eben auch erstmal nur Saraswati als Klang. Genau. Und die Geschichte geht dann weiter und erzählt eben davon, wie Brahma und Saraswati dann zusammen als Schöpfer, Brahma und Saraswati als die Kreativität, als die Shakti von ihm, von Brahma, wie die sich zusammentun, wie sie sich vereinen und dann den Kosmos Stück für Stück kreieren zusammen und eben Galaxien, die Sterne, die Planeten erschaffen, die Mantren natürlich auch, im Prinzip auch all das Wissen, was in den Veden dann empfangen wurde Und auch die Rishis selbst wurden von den beiden geschaffen, nämlich die sieben Rishis, die Saptarishis, nämlich die besonderen Weisen, die durch ihre Meditation die Klänge und Vibrationen der Mantren empfangen konnten. Das sind ganz besondere Klänge laut der Mythologie und auch der Tradition. Das sind Vibrationen, die wir nicht mit normalen Ohren hören können, sondern eben besondere Fähigkeiten und in einem besonderen Zustand, nämlich in einer besonders tiefen Meditation empfangen konnten. Und das ist eben die Geschichte, dass dann auch Sarasvati diese Seher, diese ersten Rishis über die Bedeutung und die Kraft des Klangs auch eben unterrichtet hatte, dass sie gesagt hat, der Klang ist das subtilste und das heiligste aller Elemente. Und dass sie eben sie dann unterrichtet hat in den Veden, in den Mantren und ihnen das Sanskrit sozusagen übertragen hat. Und sie sagte den Rishis auch, ihr müsst das, was ihr hört, diese besonderen Klänge, auswendig lernen. Denn nur durch euer Gedächtnis können diese besonderen heiligen Klänge dann eben auch ausgesprochen und intoniert werden und weitergegeben werden. Also das ist auch schon ganz früh in dieser Geschichte kommt das Thema vedisches Lernen auf. Und ich habe schon manchmal davon erzählt, dass eben bis heute die Veden auf eine ganz bestimmte Weise übertragen werden und gelehrt werden. Von Großvater zu Sohn, vom Onkel zum Neffen, also in dieser brahmanischen Tradition, wir nennen es Parampara, vom Lehrer, der oftmals eben ein Verwandter aus der Brahmanenkaste war, eben zur nächsten Generation. 1:1 übertragen oder auch 1:2, also man hatte manchmal auch 2 oder 3 Schüler vor sich sitzen, aber eben alles durch eine mündliche Übertragung, durch eine aufs Feinste ausgefeilte Technik, die dieses Lernen möglich macht. Da werden sämtliche Körperteile auch mit benutzt, Bewegungen des Kopfes, Nyasa, also besondere Berührungen an Körperstellen, um bestimmte Silben und Zeilen eben auch sich zu merken. Und all das entsteht schon mit ihr, mit diesem vedischen Lernen, das sie initiiert hat, indem sie die ersten Rishis sozusagen eingeweiht hat. Und nochmal kurz zur Einordnung, weil ich eben auch erzählt habe, aus einer Purana-Geschichte, die sozusagen in der neueren Zeit also geschaffen wurde oder kreiert wurde, wenn wir von den Puranas sprechen, all diese mythologischen tollen Geschichten, die finden wir oft hier in der Zeitspanne, wenn man sich mal orientiert, hier ist das Jahr 0, 500 nach Christus, sagen wir ungefähr, fangen diese puranischen Geschichten an. Vorher haben wir aber schon das Mahabharata, die Bhagavad Gita in den ersten Jahrhunderten der neuen Zeit. Aber die Veden, also wann wurde Sarasvati zuerst erwähnt, noch in Form eines heiligen Flusses, das ist schon ganz alt, also das und gehört zu den ältesten Texten. Deshalb, dazwischen ist sie natürlich immer auch Thema gewesen, aber die Ikonografie, also die bildliche Form, kommt erst viel später und eben auch diese Geschichte, wie ich sie eben erzählt habe, von ihrer Geburt und Brahma, das wurde dann später alles mit eingefügt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dich mythologische Geschichten aus der indischen Kultur interessieren, Geschichten über die Götter und Göttinnen, dann komm doch mit zu meinen monatlichen Workshops dazu. Du findest die Infos auf meiner Webseite yoga-sanskrit-buddhabowl.de. Dort gibt es das Yoga Wisdom and Practice Programm, wo wir uns einmal im Monat treffen für einen Intensivworkshop, wo wir Sanskrit-Mantren üben, wo wir uns vedische Feiertage nach dem Mondkalender anschauen, wo wir die Göttergeschichten hören. uns mit Philosophie beschäftigen und natürlich jede Menge Sanskrit-Begriffe lernen und sogar schreiben lernen. Wenn dir das Spaß machen würde, dann bist du genau richtig. Du kannst alles auch per Aufzeichnung ansehen. Du kannst auch die letzten Monate per Aufzeichnung ansehen. Es gibt für jeden Monat eine Praxis. Und wenn du kleine Sanskrit-Lern-Snippets oder kleine Hinweise zu den vedischen Feiertagen, zu den Göttern und Göttinnen erfahren möchtest, dann folge mir auf Instagram unter Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Punarmilamaha. Bis ganz bald.